I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und mit diesem wunderschönen Intro begrüße ich euch in der neuen Folge Die Sendung mit den gelben Leuten, eurem liebsten und einzigen Simpsons-Podcast in eurem Leben. Wie ihr gehört habt, ich mache den heute ausnahmsweise nicht alleine, sondern ich habe jemand ganz Fantastisches am anderen Mikrofon sitzen, nämlich Max Nikolaus Maria von und zu Nachtsheim. Hi Maxi.
Hallo Lukas. Vielen Dank, dass ich Gast da sein darf hier.
Ne?
In diesem tollen Format. Toll, dass ich es auch mal geschafft habe.
Ist ein Solo-Format, aber ich habe mir gedacht, irgendwie du als Gast könntest passen.
Ich könnte passen.
Ja.
Ich hab da manchmal auch Bezugspunkte zu. Mag ja auch die Simpsons, ne?
Ja.
Hab alle Filme gesehen, alle Bücher gelesen. Gerne.
Deshalb bist du ja heute auch hier, weil du ein großer Simpsons-Fan bist und das ja auch in deine Arbeit mit einfließen lässt. Du bist auch heute hier, um deine neue Kollektion zu promoten und da werden wir später sicher auch noch drüber sprechen dürfen.
Ja, eigentlich bin ich nur dazu da. Bin extra aus New York angereist, um heute hier ganz kurz mit euch zu podcasten, ein bisschen euch einen Einblick in die Fashion zu geben, die MTG jetzt raus hat.
Du bist nach 15 Minuten auch einfach schon wieder weg.
Ja, im Helikopter. Jetzt, wo wieder Wetten-Das-Stimmung in Deutschland ist, wird auch mal wieder der Helikopter angeschmissen. Da wird man mal schnell, da ist er wieder hier, die Celine Dion. Guck mal hier, hallo, ja, stark. Und dann wieder, tschüss. Nee, das war Whitney Houston, aber dann raus einfach wieder.
Ja, leider nachher noch ein Dreh in Singapur, da musst du dann auch relativ schnell zum Flughafen.
So schnell geht das, ja. Hallo Lukas.
Hi Max.
Wie ist es?
Es sind sehr müde Wochen bei mir, also einfach sehr energielose Wochen, aber ansonsten geht es mir ziemlich gut.
Aber es sind diese ganz typischen Herbstwochen, ne?
Mhm. Und ich habe das heute sehr treffend formuliert gelesen, weil das Ding ist, ich liebe ja Herbst. So, ne, die Blätter fallen, es wird kälter, auch mal so drin sitzen mit einem Tee, finde ich alles geil. Aber ich verdränge jedes Jahr aufs Neue diesen Fakt, dass dann einfach ab 5 Uhr tiefste Schwärze in meinem Leben steht. Und das nervt mich schon so ein bisschen.
Völlige Verromantisierung.
Ja, total. Aber es ist jedes Jahr aufs Neue, stelle ich dann fest, oh, das ist aber früh dunkel auch.
Ich bin auch immer, ich sehne mir immer den Herbst herbei, ne? Ja. Und immer wenn er ist, bin ich zutiefst deprimiert. Das ist wirklich einfach. Ich will nicht mit dem Wort Depression hier spielen, aber ich habe wirklich gemerkt, die letzten Wochen, wie es mir deutlich schlechter ging. Einfach nervlich und so seelisch deutlich schlechter als die letzten Tage. Also wirklich, aber wirklich, wirklich, wirklich.
Bin ich ganz bei dir. Und vor allem, ich glaube, so schnell kam das noch nie. Ich denke mir jetzt so, oh, Sommer, wieder draußen sitzen. Das wird doch dann richtig schön nächstes Jahr. Bis zu dem Punkt, dass dann Sommer ist und ich mir denke, boah, ist die Scheiße warm. Es ist alles viel zu warm. Warum ist die Sonne da? Wann ist wieder Herbst?
Das ist gibt's einfach nicht einfach irgend so ein Grad, irgend so ein Kältegrad, wo man so wohnen kann? Da sind so 22 Grad das ganze Jahr und es ist immer so okay.
Ist das nicht so der hier so LA-mäßig?
Das so LA, Diggi. LA ist richtig heiß.
Nee, Quatsch. Was meine ich denn dann?
LA ist richtig warm.
Irgendwo gibt's das auf jeden Fall.
Also in LA ist es, naja, da ist halt immer Summer, ne?
Ja, aber da sind wir doch genau richtig. Jeden Tag oberkörperfrei am Strand, morgens noch ein bisschen surfen und dann ins Meeting.
Da, wo auch Arnold Schwarzenegger trainiert hat, da unten in Venice.
Ja. Hier in Muscle Beach, ne?
Muscle Beach in Venice, ja. War ich auch sogar, also war ich da trainieren mit meinem Alex. So, wir fahren heute mal nach Venice. Da war ich auch mal tatsächlich, bin ich vorbeigelaufen. Und dann sind da ja nur so Typen, die halt alle irgendwie so, ja, der Arni, der Schwarzenegger, ja, der hat es uns vorgemacht. Und die wollen das halt auch dann so, ja, servus. Die wollen dann auch mal so sein.
Ja.
Und da sind dann nur so angenehme Typen, mit denen wir so auch privat unsere Zeit gestalten würden.
Ich wollte gerade sagen, ist, glaube ich, auch sehr body positive da einfach. Ist, glaube ich, ein guter Ort.
Da kommen Leute wie du und ich auf jeden Fall mega zurecht. Ja. Da mache ich Bock drauf. Wenn wir wieder reinlaufen, so mit dem Handtuch über die Schulter und so einem verzerrten alten Simpsons-T-Shirt von irgendwo, wo wir EMP geschossen haben, Ende der 90er, wenn wir da hinkommen, dann sind die so, na, Jungs?
Ja. Ja, das machen wir vielleicht dann einfach dahin. An Tag 1 unseres großen LA-Trips. Dann haben wir das schon abgehakt.
Ein Bild von uns am Muscle Beach.
Ja. Wie wir beide so versuchen, so einen Klimmzug zu machen.
Ach Mann, ey. Und auf dem Weg dahin kriegt man ja dann immer noch so Leute entgegen und die sagen dann, sie rappen und wollen ihre CD verkaufen. Und so. Also es hat sehr, wenn es halt sehr viel Unangenehmes, muss ich wirklich sagen. Ich meine, es ist halt immer so in so Orte, die so Touri-verseucht sind. Mhm. Ne? Das ist ja auch so am Eiffelturm oder so. Das war ganz schlimm. Naja. Und dann hat ein Typ, der hat irgendwas verkauft, keine Ahnung. Und dann hat er so ein Schild gehabt, so, da stand irgendwie einfach nur drauf, wenn ihr was anfasst, aber nichts kauft, dann will ich einfach nur, dass ihr sterbt. If you touch anything and won't buy it, I want you to die. Das stand groß auf diesem Plakat drauf. Also
das hat dich inspiriert, konsequent. Das auch bei dir in den Laden zu stellen, ne?
Da habe ich auch gedacht.
Ja.
Gerade wenn dann auch nochmal so, wie am Samstag nochmal so eine halbe Stunde nichts los ist vor Feierabend und dann kommen nochmal so 6 Kinder rein und fassen nochmal alles an.
Ja.
Ich glaube, das kaufe ich mir. Ey, ich glaube, das kaufe ich mir. Oh, das ist aber teuer, ey. Habt ihr was von Naruto? Gerade nicht so viel. Oh, ey, Kacke, das ist voll teuer, Alter. Tschüss. Ja, naja, so ist es halt auch.
Der Einzelhandel, er hat nicht nur positive Seiten.
Wenig Negatives, aber manchmal dafür wirklich nervig. Wirklich, wirklich nervig. Ach ja, naja. Lukas, wenn wir schon in Amerika sind, wir haben uns heute eine ganz besondere Folge ausgesucht, denn wir reden heute über Homer in New York.
Das ist richtig.
Aus der 9. Staffel der Simpsons. Mhm. Die erste Folge der 9. Staffel. Ist ja die Staffel, von der man sagt, da werden die Simpsons schlechter, da fangen sie an Falten zu kriegen, aber das gilt noch nicht ab dieser Folge. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen, auch wenn wir werden natürlich noch kurz einen Vortalk haben, aber man kann schon mal sagen, dass heute die Notizen für die Folge waren selten so lang wie heute, an guten Gags, die ich mir rausgeschrieben habe. Also es war wirklich so eine elende Liste, weil diese Folge, die geht nur 20 Minuten. Ich habe das Gefühl gehabt, am Ende, die ging 60. Also die war wirklich so randvoll mit Sachen.
Ich habe auch wieder einen viel zu tiefen Deep Dive in eine Pointe gemacht, da dürfen wir uns auch schon drauf freuen.
Oh, da bin ich gespannt. Ich hoffe ein bisschen auf die Betty Ford Klinik.
Nee, da tatsächlich nicht. Da habe ich mehr auf deinen Erfahrungsschatz gehofft. Ich kann dir sagen, es geht um Pietro Pantalone. Ganz am Anfang. Ja, aber wie du es schon sagst, wir sind in Staffel 9. Der oft benannte Tipping Point ist ja, glaube ich, die Folge mit Skinner.
Zwei, genau. Folge 2 ist es tatsächlich.
Genau, also es ist wirklich genau eine Folge, bevor angeblich alles bergab ging.
Aber das ist noch die Folge, die dafür besonders gut war.
Das stimmt. Also sagen wir, die Einschätzung stimmt, dann endet das auf jeden Fall auf der High Note, bevor es dann achterbahnmäßig runtergeht. Ja, ich glaube, wir waren noch nie so schnell fast schon im Thema.
Also, nee, das war nur so schon mal so ein bisschen einleiten, weil wir jetzt gerade schon über Amerika geredet haben oder sowas. Aber wir können noch gerne so ein bisschen talken tun. Ich war zum Beispiel im Kino.
Was sehr schön war, muss ich sagen.
Das war schön.
Einfach mal wieder mit dir im Kino sein. Und dann haben wir ja zusammen auch noch Dune gesehen. Das war auch einfach eine Erfahrung. Also
eine laute Erfahrung.
Sehr laut, das stimmt. Manchmal auch sehr leise.
Manchmal auch sehr leise. Das waren dann immer die Momente, wo ich mir gedacht habe, jetzt Chips. Ja.
Also da muss ich dich aber auch nochmal loben. Da konnten wir ja danach nicht so viel drüber sprechen, weil wir, ich weiß nicht warum, über den Film geredet haben. Du hast dir ja Chips geholt. Im Kino. Was ich prinzipiell ein mutiges Statement finde. Und ich habe ja generell eigentlich einen Hass auf Leute, die im Kino neben mir zu laut essen. Und habe dann gesagt, okay, wie wird das jetzt mit den Chips? Und ich habe niemanden in meinem näheren Umfeld bisher erlebt, der wirklich so leise und pointiert passend diese Chips-Tüte zum Rascheln gebracht hat. Das war perfekt.
Findest du, ich war mir nämlich nicht sicher, ob es ein bisschen genervt hat.
Nee, überhaupt nicht. Also,
ich hatte wahnsinnigen Hunger, weil ich einen ganzen Tag da im Kino saß. Ich war bevor du kamst, ja noch in Bond.
Ja.
Und habe mir da wirklich gesagt, so heute mache ich Kinotag, weil das war ja in meinem Urlaub, der dann kein Urlaub wurde. Mhm. Und dann habe ich gesagt, da mache ich einfach nur die ganze Woche Sachen, auf die ich Lust habe. Und ein Tag war davon so, ich setze mich einfach ins Kino und guck Bond und Dune und frag dich, ob du Lust hast, ob du mich dabei begleiten willst. Oder du bist dann zumindest bei einem Film eingestiegen, was mich sehr gefreut hat, genau. Bei Dune, beim zweiten Film. Und deswegen war meine Ernährung des Tages auch einfach im Kino eine Tüte Popcorn und eine Tüte Chips. And that's it.
Ja, manchmal ja. Reicht es doch dann auch einfach.
Ja, ach doch, ich habe mir danach noch einen Doppel-Cheeseburger bei McDonald's geholt. Also damit einfach auch noch irgendwas Ausgewogenes passiert. Das
verstehe ich absolut. Dir fehlen ja auch die Vitamine und so.
Ja, ja, mir fehlen ja auch die Vitamine. Wahrscheinlich ist es gar kein Wunder, dass ich zwei Tage später kotzend zusammengebrochen bin und einfach bis heute noch mit dem Magen zu kämpfen habe. Also es ist wirklich einfach nur, der Körper sagt auch nur so, es ist jetzt auch mal langsam gut, Herr Nachtsheim. Ja. Und das ist die Ohrwatsche, die ich dafür bekommen habe. Aber an dem Tag war die Welt noch in Ordnung.
Das stimmt.
Und ich habe Chips gegessen, ja. Ich habe nicht gedacht, ich wäre ein bisschen zu laut damit, aber okay.
Nee, wie gesagt, komplett im Rahmen. Es war ja auch, also war ein angenehmes Kinoerlebnis, weil die Leute sehr leise waren drumherum. Ich fand's krass.
Am Anfang haben es Kinder probiert.
Ja, diese zwei, also das war auch wirklich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber die waren halt safe auch da wegen den HauptdarstellerInnen, also wegen Timothy Chalamet und Zendaya. Und das hast du auch gemerkt, aber wie dieser Typ Ü40 direkt so nach dem zweiten Satz sich schon so rüberbeugt, Entschuldigung, könnt ihr bitte leise sein? Und du gemerkt hast, danach wurde kein Wort mehr gesagt, fand ich stark.
Fand ich auch stark. Und das Gleiche hatte ich ja bei Bond auch.
Ja.
Dass dann hinter mir so zwei Kids saßen und du hast halt schon in der Vorschau gemerkt, die reden ohne Punkt und Komma. Und dann fing halt so diese Intro-Sequenz an, wenn dieser Typ in dieses Haus läuft, ne? Und die Mutter da. Und dann haben die halt einfach die ganze Zeit das kommentiert und die ganze Zeit so vor sich hingeflüstert. Und dann habe ich mich wirklich keine 5 Minuten später gesagt, das machen wir heute nicht, du hältst jetzt mal den Mund. Und dann haben die sich einfach den 2,5 Stunden nicht mehr bewegt. Ich meine, Bond geht wirklich lange, ne?
Ja.
Die haben sich nicht mehr bewegt. Die waren mucksmäuschenstill. Irgendwann, die saßen da, hatten ihre Jacken um sich gewickelt und die guckten raus und hatten einfach nur Angst zu atmen, glaube ich. Und das war der richtige Vibe. Weil ich saß halt auch diese ganzen Reihen im Kino anführend. Ich saß in der Mitte und hinter mir so die 5, 6 Reihen, da saßen halt verteilt Leute. Und das hatte so einen Druck nach hinten, dass dieses ganze Kino einfach sich gedacht hat,
Ja, das war halt
der da vorne hat Bock.
Du hast direkt alle angesprochen.
Ja, das war wichtig. Und ich hatte das auch bei Ghostbusters tatsächlich in der Pressevorführung. In der fucking Pressevorführung. Wo hinter mir dann auch so Leute, und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, Leute, als das Intro lief, haben die noch geredet. Ich gesagt, Leute, das ist heute wichtig.
Ja.
Und dann war so, okay. Hatte das schon ein paar Mal Pressevorführungen, wo man denkt, so, ja, das Publikum da ist ja so, also die sollten es ja wirklich besser wissen.
Ja, aber kannst du vergessen. Ja. In Frankfurt hatte ich das so oft, also wo ich früher noch zu diesen, da bin ich ja wirklich zu jedem scheiß Film gegangen, weil ich hatte die Zeit und hatte die Einladung. Und Frankfurt hat ja auch, finde ich, so ein spezielles Kritikerklientel, was bei so Filmen da ist, also dieselben 10 Leute über 50.
Immer.
Manchmal immer. Noch, also bei so Star Wars und so, dann
nochmal ein paar mehr, ein paar Leute, die sich noch irgendwie schnell einen Blog gegründet haben, damit sie den noch gucken dürfen.
Hey, also mein Blog war absolut legit. Das habe ich. Ich habe auch immer was veröffentlicht. Und da war das so oft, dass die dann meinten, den Film kommentieren zu müssen. Aber in einem Saal, wo 8 Leute drin sitzen, sich dann so über 4 Sitze zu unterhalten, das war für mich so bisher der Höhepunkt.
Ja, habe ich selten erlebt. Ich hatte es ja nur mal, als ich Star Wars Episode 7 gesehen habe und dann dieser Bildschirm da ausgefallen ist.
Mhm.
Kurz bevor Han Solo mit Kylo Ren auf die Brücke geht. Und dann fiel das Bild ja aus und dann sagte dieser Typ hinter mir einfach mal ganz laut so, naja, da wird er jetzt sterben, der Harrison Ford. Hat ja nur einen Vertrag über einen Film. Und ich wusste das nicht und war so, was?
Ey, das was? Ist halt auch wirklich was? So ein Wichser-Statement.
Also das einfach laut in diesen Raum zu rotzen, ne?
Ja.
Schwierig. Naja, aber ich muss sagen, ja, diese zwei Kinoerfahrungen, also Bond und Dune, gehören tatsächlich zu positiven Kinoerfahrungen.
Mhm.
Es war aber auch bei 1917 war es so, da war ich mit Chris Nanu drin und wir saßen so Mitte und viel weiter vorne, 8, 6, 7 Reihen vor uns saßen noch 2 Männer. Und das war es, war die ganze Besetzung an dem Abend im Kino. Und die beiden haben die ganze Zeit geredet und 1917 ist ja auch eher, der hat natürlich seine sehr lauten Momente, das ist ein Kriegsfilm, aber er hat auch sehr ruhige Momente, sehr leise Momente Und da haben die die ganze Zeit gequatscht. Und dann ist Chris immer mit einer Genüsslichkeit aufgestanden. Diese Riesenrunde, weil es war der, einer der größeren Saale, ja, in der Seele im Kinopolis. Aufgestanden, nach links gelaufen, da raus, die 8 Reihen vor, dann wieder rechts rein. Könnt ihr vielleicht den Mund halten? Und die beiden so, ja, hört man das? Ja, das hört man und das laut und das nervt. Okay, ja, sorry, tut uns leid. Und dann eine halbe Stunde später wieder. Oh, und das Mann, ist so. Erwachsene Männer.
Ja.
Erwachsene Männer, Ü30. Haltet die Fresse. Wenn ihr euch unterhalten wollt, dann dürft ihr nicht ins Kino gehen, Leute. Das ist wirklich was, was ihr begreifen müsst. Allesamt. Das nervt tierisch.
Das ist absolut richtig.
Und ich werde das auch bei, dem Ghostbusters Triple sagen, wenn wir das dann jetzt gucken nächste Woche, werde ich sagen, Leute, ihr habt die Fresse zu halten. So.
Du, das ist auch gar kein Problem, weil da helfe ich dann beim Rausschmeißen. Da kommt dann der innere Türsteher in mir auch zum. Gerade bei Ghostbusters. Wenn es schlecht läuft, sehe ich Afterlife da das erste Mal. Da hat Ruhe zu herrschen. Ihr dürft allerdings im Kino durchaus extrem viel reden und Kommentare abgeben in jedem Til Schweiger-Film. Da werden wir uns nie treffen, da könnt ihr das machen, wie ihr wollt. Seid so laut wie überhaupt, weil no one cares.
No one cares. Ja, da bin ich bei Lukas. Da gebe ich Lukas absolut recht und da hat er meine vollste Unterstützung. Bei Til Schweiger-Filmen ruhig auch mal extra sich Tickets kaufen, um sehr laut zu reden. Da habt ihr...
Wenn ihr das Gefühl habt, bei euch ist so viel im Leben los, ihr wollt eure beste Freundin, euren besten Freund auf den aktuellen Stand bringen und sagt euch, warum in eine Bar gehen? Einfach schön, Til Schweiger, Premiere, der macht jetzt noch so einen ganz schlimmen Film über Bipolarität. Einfach reingehen und das da mal besprechen.
Oh Gott, das klingt ja alles gruselig, der macht einen Film über Bipolarität.
Ja, der Trailer lief doch sogar, wo wir im Kino waren.
Ach, da habe ich doch nicht aufgepasst. Ich habe da einfach, wenn so Til Schweiger da sind, wirklich so, geht direkt bei mir so ein schwarzer Monitor von, da höre ich nichts mehr. Ja. Da ist einfach nur lautes Fiepen und ich sehe das und bin nur so.
Nee, irgendwie da kann ich nie weggucken. Das hat so ein, dieses Autounfallphänomen. Das ist schrecklich, aber ich kriege jede Sekunde
auch
mit.
Der dreckige Film mit Elias Mbarek.
Ey, das ist.
Ich hasse die alles. Wir haben so eine schreckliche. Also auch das gerade Matthias Schweighöfer, der ja so ein bisschen cooler geworden ist seit Army of the Dead, jetzt diesen Army of Thieves hat und gerade so. Er so im gleichen Universum spielt. Mhm. Und der dann ja jetzt auch bei Fallon war, glaube ich, ne?
Ja.
Bei Fallon oder beim anderen?
Nicht mal bei Jimmy Fallon war er, ja.
Ja. Und dann sitzt er so da und ist unser Mann in Hollywood, unser Neuer. Und das finde ich alles so.
Ich weiß halt auch nicht, was das ist. Das scheint gerade mega der Genre-Boom zu sein für Filme über das Sexualleben von Pärchen über 30. Da einfach mal einen lustigen, frischen Film zu machen. Dass ein Pärchen meistens mit einem jungen Kind irgendwie in einer Ehekrise ist und wie die beiden das dann so ausagieren in ihrer Pause.
Ich
kann es nicht mehr sehen. Also,
Mann, ey. Ne. Auch dieser andere Film, der auch der Vorschau lief mit Caroline Herfurth. Och,
oh ja.
Ich weiß, dass Sturmwaffel liebt Caroline Herfurth. Ne? Der sagt immer, der findet die so toll. Mhm. Und die hat ihn auch irgendwann mal überrascht und irgendwie bei einer Sendung von sich. Und das ist auch alles charmant und bla. Aber Mann, dieser Trailer. Och. Oh.
Das war, ich war in der Premiere vom ersten Caroline Herfurth-Film, weil das noch die Zeit war, wo ich in jeder fucking Pressevorführung war.
Du hast dir wirklich alles gegeben.
Ich habe mir wirklich alles gegeben.
Was ist denn los?
Ey, das war aber auch geil. Du hast so weirde Scheiße teilweise gesehen. Und teilweise warst du dann bei, wie hieß der? Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob das SMS für dich war. Oder ob ich das gerade verwechsel. Ja doch, SMS für dich. Und das war so der Film, wo ich danach eine Kritik drüber schreiben musste und alle von dem, die da praktisch von der PR dabei waren und so, und alle waren so nett und es gab so Gratis-Kram und ein bisschen so. Und da sitzt du ja da und kannst jetzt nicht sagen, ja, ist halt irgendwie eine deutsche romantische Komödie. Ist halt scheißegal. Und dann habe ich wirklich diesen ganzen Film über gesehen und er ist einfach, ist eine ganz harmlose, egale deutsche Komödie, mit viel Romantik natürlich. Und hab so gesagt, okay, was macht den Film jetzt besonders? Und hab mir wirklich so Punkte aus den Fingern gesogen. Extrem gute Kritik dazu, sag ich mal. Extrem gut.
Mann, ey.
Ja, aber jetzt bin ich wesentlich integer.
Mit netten Promotern werden nämlich Filme hochgestuft im Rating. Seht ihr, wenn der Lukas, habt ihr mal gerade gehört.
Das muss man aber auch einfach sagen. Das ist ein Faktor, der mitschwingt und jeder, der sagt, das stimmt nicht, der lügt. Hm. Also, ich sag mal so, Star Wars hat den Vorteil, egal wie nett die Leute da sind, es ist immer noch Star Wars. Da bin ich einfach froh, da sein zu dürfen.
Hm. Same.
Aber gut, ich werde ja auch nicht mehr auf Pressevorführungen eingeladen, weil ich meinen Alibi-Blog nicht mehr habe. Das heißt, Ich kriege immer nur noch die Einladung von Sony. Und wenn Sony mich zu einem guten Film einlädt, wird er nicht in Frankfurt gezeigt. Es ist ein Elend. Aber,
ja, das ist. Aber Venom lief doch.
Ey, und ich war wirklich, weil ich so lange nicht mehr war. War ich kurz davor zu sagen, das mache ich. Aber ich hatte genau zu dem Zeitfenster einen Friseurtermin und war so, ja gut, nee, den Friseurtermin kannst du jetzt nicht absagen. Was habe ich an dem Morgen gemacht? Nicht. Den Friseurtermin abgesagt, bin aber trotzdem nicht zu Venom.
Schade, Lukas. Ja. Da hast du dir wirklich, da hast du ja wirklich wieder einen Knaller verpasst im Kino.
Das stimmt.
Ich werde auch immer gefragt, wie ich den finde. Dann bin ich immer so, naja, ich gehe da nicht rein. Mhm. Gar keinen Bock. Aber willst du den nicht? Nee. Aber das ist doch MCU, ist nicht MCU. Ruhe. So, Eternals ist MCU. Und der war schon anstrengend. Aber naja.
Anderes Thema.
Anderes Thema. Lass uns, obwohl, ich, doch, eine Sache interessiert mich noch. Dune, was war denn so, weil wir waren uns damals ja so ein bisschen, man kam so raus, man war so erschlagen nach dem Kino. Ja. Also man hatte so ein bisschen so dieses, es war ja dann doch irgendwie schon ganz schön viel Input und der Film hat ganz schön gedröhnt und die Bilder waren groß und der Film war groß und die Darsteller waren viele und doll und was der Geschmack, den der Film bei dir hinterlassen hat?
Das ist, also ich fand es total spannend, weil ich bin da raus und war, wie du schon sagst, ziemlich erschlagen und habe am selben Abend noch hier gestanden und habe irgendwie 2 Stunden den Dune-Soundtrack gehört. Und jeder, der den Film kennt oder den Soundtrack kennt, weiß, das ist jetzt nichts, was irgendwie mal so mehr laufen kann eigentlich.
Nee, eigentlich nicht, ne?
Aber ich habe so nach dem Film so einen kompletten Hype auf dieses ganze pathosgeladene Universum bekommen, dass ich kurz davor war, mir das Hörbuch zu holen. Da habe ich gesehen, okay, ist irgendwie 24 Krass. Stunden für den ersten Teil. Vielleicht nicht.
24 Stunden für den ersten Teil.
Ich meine, ja. Vielleicht habe ich jetzt auch Fake News verbreitet, aber dann unwissentlich. Aber es war auf jeden Fall so lange, dass ich gesagt habe, okay, das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren, dass ich mir das anhöre. Mhm. Weil ich da so ab 10 Stunden bin ich eigentlich bei Hörbüchern raus. Und habe dann auch so, weißt du, mit so ein bisschen Abstand und so, mir ist der immer noch ein Ticken zu langsam gewesen, weil es halt wirklich ist ein gigantischer Produkt, der Film. Ich hätte mir ein bisschen mehr Geschwindigkeit gewünscht, aber allein, was der so visuell mir gegeben hat und was der mir an so, ich sag mal, Gänsehautmomenten gegeben hat, ist der halt geil. Also ich glaube, das ist keiner so wie jetzt, was weiß ich, wirklich plakatives Beispiel, aber Herr der Ringe, das schaue ich mir einmal im Jahr an, das ist ein richtig krasses Thema für mich. So wird er nie. Aber ich werde mich sehr freuen, wenn der nächste Teil kommt und werde dann wahrscheinlich den ersten auch vorher nochmal schauen, um irgendwie da komplett, weißt du, ein gutes Erlebnis zu haben.
Ja.
Wie sehe ich. Ist es bei dir ähnlich oder?
Ich glaube, es ist sehr deckungsgleich, ja. Also ich bin auch raus und war so, ich fand den wahnsinnig beeindruckend, im Kino zu sehen. Ich bin auch froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe, weil eine Woche später ist er ja dann tatsächlich schon digital erschienen. Ist ja seit Donnerstag jetzt auch zumindest ein Premium-Download auf iTunes. Und hab mir dann gedacht, ob ich mir den jetzt nochmal kaufe und mir den nochmal angucke und so und hab so ein bisschen mit mir gerungen. Hab gedacht, ich warte jetzt aber auf die Blu-ray beziehungsweise auf die UHD. Weil das ist ein Film, den muss ich jetzt nicht einmal die Woche sehen. Das ist, dafür ist er zu schwer, dafür ist er zu groß, dafür ist er auch zu humorlos. Der ist ja sehr emotionslos, der Film. Und der hat eine ganz eigene Atmosphäre, der ist ganz dunkel, der fühlt sich sandig an. Also man hat das Gefühl, man geht aus dem Kino raus und hat Staub im Mund irgendwie so. Also ne, diese Sandigkeit, diese Wüste, die natürlich auch Namensgeber ist, die überträgt sich schon auf alles und diese immer staubige Luft und die dunklen Bilder und so, das hat schon was. Der hat eine tolle Atmosphäre, ist ein toller Film, ist toll inszeniert, unfassbar bildgewaltig, unfassbar soundgewaltig. Ich bin sehr, 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 sehr neugierig. Ich bin mit dem Franchise nicht vertraut. Ich habe mir jetzt den von Lynch noch gekauft auf 4K.
Das ist ein Commitment, weil den gibt's auch auf Netflix, habe ich gestern durch Zufall gesehen.
Ah, okay, den gibt's sogar auf Netflix. Nee, aber ich fand die Boxaufmachung schön und habe dann gedacht, ach komm, nimmst mal mit. Vielleicht gucke ich mir den irgendwann mal die nächste Zeit an. Will nicht nochmal sehen. Spielt ja Sting die Hauptrolle. Bin mal gespannt.
Aber ist nicht das ganze Casting in diesem Lynch-Film so irgendwie absolut wild?
Ja, das ist ganz, ganz seltsam. Das ist alles weird. Ich bin mal gespannt. Ich guck mir das mal an. Vielleicht werde ich mal irgendwann darüber berichten, aber ja. Oder wir gucken den einfach mal in der Entige Film Night.
Ey, ich wäre auf jeden Fall da.
Leute, heute gucken wir den alten Dune.
Ey, der geht nur 2 Stunden 17. Der ist sogar kürzer als der andere.
Ach, okay, krass.
Wir machen einfach einen Dune Double Feature. Erst den Lynch Dune, dann den Villeneuve. Und dann so nach 5 Stunden sind wir auch alle, denke ich, bedient.
Mhm. Und auch nochmal die Serie dann.
Und ich lese danach nochmal das erste Buch vor.
Und dann nochmal diese ganze, dieses verrückte Drehbuch von Major, wie heißt der nochmal, Majoreski, wie heißt der?
Ja, ich weiß, wen du meinst, aber ich komme gerade nicht auf den Namen.
Das hat mir ein Hörer, hat mir das letztens im Laden erzählt, ausführlich so, und hat mir diese ganze Geschichte dazu erzählt. Ich war einfach nur, stand da mit offenem Mund und war so, was ist eigentlich los? Naja.
Machst du nix.
Wir haben heute eine lange Folge, also beziehungsweise viel Input in der Folge drin, deswegen würde ich da gleich hinkommen. Ich mache nur noch einen kurzen Verbraucherhinweis für euch da draußen, denn ihr liebt ja die Simpsons. Ach, guck. Und ich liebe ja auch die Simpsons und ich habe ja eine Modefirma. Und manchmal findet man Schlupflöcher, wo man sagen kann, ich kann Simpsons-Mode machen, ohne dass ich dabei wirklich Simpsons-Mode mache. Zum Beispiel, indem man Sprüche, die nicht geclaimed sind, sich einfach mal irgendwo hintreibt. Und deswegen haben wir eine sehr schöne Kollektion gemacht zu Debardi, das ist Deutsch. Und jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein, wie ihr wisst. Es ist eine Pre-Order-Kollektion. Das bedeutet, man kann sich das vorbestellen. Man geht dann einfach auf die Seite und kann sich so viele davon machen lassen, wie man möchte. Das gibt es als Crewneck, als Longsleeve, als T-Shirt und als Hoodie in Gelb, Rot und Weiß. Und dann gibt es auch noch zwei Deadheads. Und es gibt auch noch Crop Tops für die Girls. Also so, wie so mega abgeschnittene T-Shirts. Und das gibt es dort und das kann man sich bis einschließlich Donnerstag, also wenn ihr die Folge hier zum Release am Mittwoch hört, vorbestellen. Dort bis Donnerstag 23.59 Uhr geht das auf nerdyturdygang.de. Die Klamotten werden dann in Kürze danach produziert und sind dann, glaube ich, in 2 oder 3 Wochen ist dann Shipping. Also ich glaube, die erste Dezemberwoche wird es vermutlich. Genau, und dann habt ihr die auch schon ganz entspannt vor Weihnachten und könnt ihr euch drauf freuen. Das sind wirklich schöne Sachen geworden und ich mag es gern, weil es halt auch modisch aussieht mit den Prints an den Seiten und so und das ist irgendwie cool. Ja. Jo, deswegen die30gang.de, viel Spaß.
Genau, also ist auch praktisch Gelbe-Leute-Merch, haben wir ja schon, also für mich ist das so.
Unter der Hand ist es Gelbe-Merch, gelbes Merch.
Es ist gelbes Merch unter der Hand. Wenn ihr das Longsleeve in Gelb holt, ist es sogar gelbes Merch. Ich finde das Motiv geisteskrank gut, aber das sage ich natürlich jetzt als objektiver Beobachter und nicht, weil Max einfach ein guter Freund ist, sondern ich finde das sehr geil, werde da auch gleich bestellen dann, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. Und kann euch so als Verbraucherhinweis meinerseits empfehlen, wenn ihr das Donnerstagabend nicht geschafft habt, was richtig gut kommt, ist so 2 Tage später zu fragen, ob die Kollektion überhaupt schon online kam und so ab dem 2.12. zu fragen, ob es schon verschickt wurde.
Das sind immer gute Sachen.
Das sind gute Mails, die bei so Pre-Order-Kollektionen ein gutes durchgesetztes Thema sind.
Und wenn er dann noch das PS reinschreibt, wann kommt eigentlich die Ahsoka, dann freue ich mich besonders.
Ja. Ich sag mal so, wenn die Funko-Götter dir irgendwann wieder gnädig sind, ne?
Die Funko-Götter sind mir, glaube ich, nie wieder gnädig. Wieso auch? Hab ja für ihre Firma nur den deutschen Markt erobert, aber naja.
Und ich finde, mit diesem kleinen Understatement können wir doch einfach dann auch in die Folge
völlig gehen, bescheidenen, ja, völlig bescheidenen Understatement.
Das ist halt,
wir in die neue Folge
Max,
rein,
ja. Max Nachtsheim, da denke ich immer an Demut, an Humbleness.
Maul, ey. So, wir reden über eine großartige Folge. Wir reden heute über Humor New York. Ich frage immer ganz gern vorher so Bezug dazu, emotional bei dir.
Großer Bezug. Tatsächlich, Klaff Kalasch ist für mich so der Running Gag, der sich da so durchzieht, auch wenn ich heute viele andere nochmal wieder auch in mein Herz schließen konnte. Mhm. Aber das war eine Folge, die... Ich meine, als wenn du klassisch so über die Pro-7 Simpsons-Rotation sozialisiert wurdest, dann freust du dich ja, weil du weißt, okay, bald kommt Wiederholung XY zum dritten Mal. Und das Humor in New York, das war immer so eine Folge, da, wenn die kam, war ich so, geil, endlich läuft die wieder. Und dann leider wieder 18 Staffeln warten, bis es dann wieder in der Rotation war. Ne? Man kennt es. Ich mag die Folge total gerne und das hat sich heute auch eigentlich sehr bei mir bestätigt.
Ja, dito. Eine Folge, die auch, glaube ich, bei ganz vielen Leuten da draußen immer so dieses große, das ganz heilige Folge. Mhm. So, und wenn man von den großen Folgen spricht, so vielleicht finde ich sie deswegen manchmal sogar ein bisschen überhyped, weil halt Leute, der so unfassbar viel zusagen, aber ey, ich sehe es jetzt wieder in meinen Notizen, was da für eine Gagdichte drin ist und was da alles passiert, von der ersten bis zur letzten Minute, das ist ja einfach geisteskrank.
Ja.
Also es ist ja eine der durchgeballersten Simpsons-Folgen ever. So. Dementsprechend, die hat diesen Ruf schon zurecht und ich habe die auch immer sehr, sehr gern gesehen. Und ich habe die tatsächlich auch gar nicht so überreizt geguckt. Mhm. Also ich habe die irgendwie, ich habe die ganz lange Zeit nur so ein- oder zweimal gesehen und habe die dann erst viel später, viel öfter geguckt.
Ja.
Weil da auch viele Gags drin sind, die ich später richtig, richtig krass fand. Also auch der ganze Mad-Gag-Scheiß.
Mhm.
Wir heißen Mademoiselle und wir kaufen unser Logo auf Raten. Das ist wirklich
so ein geisteskrank guter Gag.
Da sind so viel doppelt geschnackeltes Roastbeef-Sandwich. Also da sind schon krasse Dinger drin.
Mhm.
Und da ist auch zum Beispiel auch eine Premiere von einer Figur drin, über die wir gleich reden werden, die dann auch lange Zeit bis heute Kult bei den Simpsons ist. Yo. Wir fangen an.
Genau.
Ich würde sagen, wir fangen mit dem Couch-Gag an, weil der ist tatsächlich, also wir haben kein langes Intro, aber wir haben einen Couch-Gag und der Couch-Gag ist schon mal super, weil das Couch-Gag ist eine Referenz auf die Harlem Globetrotters,
ja.
Was ich persönlich sehr mag, weil, wie man vielleicht weiß, ich habe ja mal einen Mittag als Kind mit den Harlem Globetrotters trainiert.
Was?
Kein Witz. Das ist kein Witz. In Aschaffenburg, weil die sind hier aufgetreten damals,
ja,
in der Unterfrankenhalle. Heute heißt das die Fanarena. Und der Ex-Freund meiner Mutter war ja Konzertveranstalter und dann hat er damals gesagt, da sind heute so Basketballtypen, die sind aber anders als normale Basketballtypen und dann hat er mich da irgendwie mit hingenommen und ich hatte gar keinen Bock und dann hat er mir die vorgestellt und dann haben die haben so einen Raum, da ist so ein Schaumstoffbad drin, so ein Becken, wie so ein Schwimmbad, aber mit so Schaumstoff gefüllt und sowas, da kann man so trainieren und so, das hatten die damals, da konnte man und da waren die so drin und dann hat er mich so reingeleitet und dann haben die mich so zu sich rangeholt und haben mir direkt so und haben mir dann so Tricks gezeigt und deswegen bin ich so ein bisschen, habe ich immer als zum Beispiel als der Harlem Globetrotter Funko rauskam, der ja dieses Jahr erschienen ist und der hat ja wirklich nobody cares was diesen Harlem Globetrotter Funko und ich war ja so, Leute, das ist ja wohl das Allergeilste. Als der rauskam, habe ich den so präsentiert und war so, na, da guckt mal, wie schnell der ausverkauft ist. Und er war so ein halbes Jahr unangetastet online. Und ich war so, oh Mann, ey. Weil ich, deswegen habe ich einen Grundbezug dazu, deswegen freue ich mich immer, wenn die Harlem Globetrotters irgendwo auftauchen, weil ich dieses ganze Konzept von witzigen Basketballspielen sehr lustig finde. Es hat halt, es ist wie Wrestling mit Basketball, keine Ahnung.
Ey, Konzept finde ich auch mega.
Und deswegen schöne Referenz, dass sie die da auch eingebaut haben. Immer wieder im Übrigen von Matt Groening eingebaut. Auch zum Beispiel bei Futurama.
Yep.
Ja. Auch wenn die Harlem Globetrotters das Universum retten und so ein Scheiß. Ist witzig.
Das ist eher, also ich muss sagen, ich kenne die Harlem Globetrotters hauptsächlich über Popkulturreferenzen auf sie.
Mm. Also, guck, das dachte ich mir nämlich, ne? Viele Leute kennen, glaube ich, gar nicht dieses Original.
Aber das
dass die auch hier in Deutschland mal aufgetreten sind, das ist schon irre, ja.
Ja, und in, ich sag mal, mit natürlich jetzt mittlerweile anderen, Personen, die das verkörpern, treten die ja immer noch auf.
Mhm.
Also das ist schon krass, dass sich das so durchzieht. Aber es ist ja auch irgendwie jetzt keine uncoole Veranstaltung.
Nö, es ist ja auch ein zeitloses Konzept, wenn du es gut machst. Mein Basketball ist nicht tot so, Basketball ist immer noch cool. So, und solange das irgendwie noch Spaß macht, kann auch die Harlem Globetrotters entspannt existieren.
Genau. Ich hab's nur, weil ich es gerade parallel wirklich auf Wikipedia gelesen habe und das irgendwie einen schönen Zahlenfakt zu denen fand. Die sind mittlerweile in 122 Ländern aufgetreten und haben dort weit mehr als 22.000 Spiele absolviert.
Wow.
Ja.
Wow, okay.
Das finde ich wirklich einfach nur krass.
Mehr als FC Bayern München.
Wahrscheinlich. Vielleicht schreibt uns auch gleich FC Bayern Fan 13.
Dass das nicht stimmt.
Dass es nicht stimmt.
Weil PS, wann kommt Ahsoka?
Damals in der Ledertreterliga 1738 schon angefangen haben. Keine Ahnung.
Der Ledertreterliga.
Weiß auch nicht, wo das jetzt herkam.
Naja. Gut. Nachdem das Intro dann abgeschlossen ist und der Couchgag absolviert ist, sind wir in Moos Taverne. Der sagt, raus mit euren Freunden, gleich kommen die Jungs und schickt erstmal die Ratten raus.
Und ja, passend zu diesem Schichtende pfeifen, kommen ja dann Huma und alle rein und Barney kommt einfach so in seiner Morgenmontur aus der Toilette raus und alle sind praktisch direkt wieder versammelt, was ich auch irgendwie einfach, die Folge hat so viele Bilder, die ich einfach sweet finde, wo ich jetzt nicht krass lache, aber ich mir denke, ja, das ist cool. Mhm. Und dann beginnt ja eigentlich die ganze Motivation des Themas, weil die 6 Saufbeutel bei Moe sind für 91% der Verkehrsunfälle in Springfield zuständig. Und deshalb muss es jetzt einen auserwählten Fahrer geben, was ich auch einfach eine gute Übersetzung von Dedicated Driver gebe, weil es so dieses der Auserwählte Thema beinhaltet. Und Ja, sie klären das über ein Schwarz, also über die eingelegten Eier. Eins davon ist schwarz. Wer das hat, ist der Dedicated Driver. Und Barney wird gezogen.
Das ist genau, man macht das wie bei der Papstwahl, sagt man. Ja. Und Barney, der überhaupt keinen Bock darauf hat und ja, offensichtlich wird hier ganz klar sein Alkoholproblem nach außen gekehrt.
Ja.
Ja, der wird gezogen und der verkraftet das überhaupt nicht. Und während alle anderen trinken und feiern, sitzt er völlig schwitzend am Tisch. Und dann passiert was, dann passiert auch noch ein weiteres Unglück. Mhm. Denn dann kommt von draußen auf einmal und dann, wenn ich mich nicht täusche, ist es der Premiere des Duffman in den Simpsons.
Ist das so? Das
müsste.
Also ich sag mal so, das haben wir in meine Fandom-Artikel. Homer und New York, erster Auftritt. Max, deshalb machen wir den Podcast. Deshalb bist du heute Gast in diesem Podcast.
Deswegen bin ich heute Gast in diesem Podcast. Nee, weil ich habe ihn tatsächlich davor nicht wahrgenommen.
Ja.
Ja, und da ist er, Duffman. Bis heute eine ikonische Figur. Ist aber vielleicht meiner Meinung nach sogar eine der Figuren, die Hot Take, eine der Figuren, warum es mit den Simpsons bergab gegangen ist. Auch wenn ich den mag und wenn ich das Design grandios finde, aber der Duffman könnte ein Grund dafür sein. In dieser Folge ist aber noch alles gut.
Ja.
Der Duffman kommt angefahren, hat diesen Oh Yeah Song, ich weiß gar nicht, den Interpret müsste ich jetzt nachschauen.
Das ist Oh Yeah von Yellow.
Ah, genau, Yellow ist der Interpret. Und er fährt vor und hat noch so heiße Girls dabei und sagt, er will Party machen und fragt explizit nach Barney Gumble, ja, weil der hätte gewonnen, und zwar den bodenlosen Becher.
Weil er 10.000 Coupons eingeschickt hat.
Genau.
Was auch einfach ein wildes Detail finde. Und dann kommt dieser gigantische Bierkrug rein und Barney ist halt der Dedicated Driver. Und ja, ich finde, das ist auch wieder so ein schöner Moment einfach, wie dann so, ja, wir bei DAF unterstützen natürlich das auserwählte Fahrerprogramm komplett, aber wer feiert mit mir jetzt diese Party?
Ja.
Und Barney ist komplett abgeschrieben.
Und Barney sitzt in der Ecke und zittert. Und da sehen wir Barney, wie wir ihn selten sehen, ja, denn Barney ist ja normalerweise immer nur betrunken oder einfach nur faul oder irgendwie guckt so tot in den Raum rein. Aber hier sehen wir einen völlig angespannten, völlig überemotionalen Barney.
Ich finde, man hat total Mitleid mit dem in der Folge.
Ja, ja, man merkt aber auch, dass es ihn echt krass, dass es ihn fertig macht, ja, so. Und er zieht es aber durch. Also er wird nicht rückfällig, zumindest noch nicht zu dem Zeitpunkt.
Nee.
Und fährt dann auch alle irgendwie ordentlich nach Hause mit dem Auto von Homer.
Ich muss noch mal kurz zurück in die Bar. Aber auch wirklich, einfach zu intensiv drüber gegoogelt habe, um es jetzt gar nicht zu erwähnen. Es gibt ja, bevor der Duffman reinkommt, diesen Moment, wo Homer eigentlich nur noch in Unterhose von den anderen so durch die Bar getragen wird.
Und ach stimmt, du wolltest ja noch was, hast dir noch was recherchiert?
Ja, ja.
Ach, jetzt weiß ich es ja, sorry.
Und er schreit dann, ich bin Pietro Pantalone. Was natürlich zu mir gehört, das muss ja eine Referenz auf irgendwas sein. Ich habe lange nach Pietro Pantalone gegoogelt, habe viele Facebook-Profile von Leuten, die Pietro Pantalone heißen, gefunden und aktuell in Italien leben. Aber ich sag mal so.
Die sind natürlich nicht die Referenz.
Nee, das ist wirklich peinlich, weil ich kann dir jetzt noch gleich sehr viel zu dem Pantalone-Namen sagen.
Mann, ey, Lukas.
Es ist aber einfach so, dass die Ursprungsvariante des Gags ist, I'm Peter Pantsless. Und das haben die im Deutschen halt einfach
keine Hose an
so hanebüchen übersetzt, weil sie nichts gefunden haben, was auf dieses Pantsless gut gepasst hat. Und Pantalone war dann für ohne Hose, weil auch die Pantaloni, eine sehr eng anliegende Hose, so italienischer Modestil, so ein bisschen noch Bekanntheit außerhalb Italiens hatte. Aber zu dem Gedanken, einfach zu schauen, was ist die Übersetzung, kam ich natürlich nicht sofort. Ich habe erstmal 20 Minuten versucht, das anders rauszufinden. Und habe dann einen unnötigen Deep Dive gemacht.
Das kann ich ja nicht glauben wieder.
Pantalone ist nämlich auch eine Spottbezeichnung für venezianische Kaufleute nach Niedergang der Republik Venedigs. Und jetzt sagst du dir, Lukas, wie kommst du auf so einen Scheißfakt? Weil Pantalone eine ganz wichtige Figur in der Commedia dell'arte ist, im Maskenschauspiel. Und das ist der.
Ja.
Ey, das muss ich jetzt einfach nur. Ihr lernt heute richtig was. Das ist ein Bildungsauftrag, den ich hier gerade habe. Das ist die Figur, die immer sehr enge rot-gelbe Kleidung trägt. Ist ein absoluter Modenarr und hat immer Pech in der Liebe. Das ist der Pantalone. Und das ist die am wenigsten veränderte Maske in der Commedia dell'arte.
Aha.
Ja. Ich habe hier tatsächlich, ich habe hier noch stehen, er gehört zu den Veggie, den Alten in der Charakteraufstellung in der Commedia dell'arte. Aber ich weiß nicht mal, was das genau ist. Also das war wirklich so, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich habe jetzt sehr viel dazu gelesen, aber das ist nicht der Weg, den die Simpsons-Autoren gegangen sind. Und dann habe ich die Übersetzung gesehen und habe gesagt, oh scheiße, das ist echt nur ein Übersetzungsding. Aber jetzt habt ihr es auch gehört.
Jetzt haben wir es auch gehört, ja. Und das hat mir wirklich einfach wieder ein Stück meines Hirns einfach absterben lassen. Wahnsinn.
Das ist wirklich so der Teil bei dir, der sich die Verkehrsregeln gemerkt hat, wurde jetzt ersetzt
über das. Ja, der ist jetzt weg. Ich weiß nicht, wenn ich rote Schilder auf den Stopp sehe, weiß ich nicht mehr, was zu tun ist.
Ja, aber du wirst dir denken, oh, rot. Wie der Pantalone.
Pantalone. Wie die Hose des Pantalone. Aber auch gelb. Stark, danke Lukas für diesen kleinen Exkurs.
Immer wieder gern.
Freut mich. Naja, Barney setzt auf jeden Fall Homer ab. Mm-mm. Und sagt, Homer sagt dann, so bringen wir das Auto morgen wieder. Und er sagt völlig zitternd und völlig hysterisch, ja, morgen. Und dann ist er erstmal 2 Monate weg.
Der Hardcut ist halt wirklich so schön. Wenn er dieses, ja, doch erst morgen. Und dann fährt er ab und Homer nur beim Mo diese Zettel da aufhängt, von wegen, wer hat dieses Auto zuletzt vor 2 Monaten gesehen?
Ja, das war der Fahrer, ja. Nach dem Motto so, wir suchen nicht nach Barney, wir suchen nur nach dem Auto. Und dann fährt eine Limo vor und daraus geht der Kofferraum auf und der Fahrer der Limo holt, schmeißt Barney auf die Straße, der sich bedankt und sagt, ja, ich weiß nicht, was passiert ist.
Nö.
Und wieder da ist und keiner kann so richtig zuordnen.
Ja. Ich habe einen Gastvortrag an der Uni gehalten oder an einer Straßenecke.
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Und das gibt uns erstmal keinen Aufschluss über den Verbleib des Autos.
Genau. Wir sehen dann eher das Elend, dass Homer ja gerade kein Fahrzeug mehr hat.
Und genau, das fährt er mit einem Tretroller weg, mit seinem roten.
Ja.
Und wir sehen auch, dass er zu Hause was macht.
Ja, er baut nämlich ein Automobil.
Genau.
Aus einer Matratze und 4 Reifen.
Und 2 Taschenlampen.
Ja, als Lampen.
Das ist so Wahnsinn.
Ey, das ist halt auch, ich liebe diesen Moment, Marge natürlich irgendwie Sicherheitsbedenken hat für ein Auto, was er selbst gebaut hat. Und er sie dann so abblockt mit, ja, du musst mir auch noch Sicherheitsgurte stricken. Und dann strickt sie weiter.
Und sie ist aber auch völlig engagiert dabei. Es ist halt dieses typische, wow, okay. Und während das passiert, kommt ein Brief aus New York, dass das Auto falsch geparkt sei und sofern man es nicht bald holen würde, dass es auf Eigenkosten in den East River geschmissen wird.
Und das ist was, ich glaube, das habe ich früher nicht appreciaten können, aber ich habe da heute so drüber gelacht.
Ja, voll. Voll. Und dann sagt er auch diesen legendären Satz, weil dann kommt seine Abneigung hervor und er hat ein riesengroßes Problem mit New York anscheinend, was wir gleich erfahren. Er sagt dann einen Satz, den ich wirklich liebe, sagt, New York ist ein Höllenschlund und du weißt, wie ich über Höllenschlunde denke.
Ja.
Das ist ein wahnsinnig schönes Zitat.
Ich finde, dieser ganze Encounter ist so geil geschrieben, auch weil die ganze Familie dann Bock hat, nach New York zu fahren, außer er.
Ja.
Und Bart dann kommt mit dem Spruch, du kannst doch eine Stadt nicht einfach verurteilen. Das tun Leute in Russland. Und ich meine, ja, Vorurteile mit Vorurteilen besiegt. Das ist wieder so richtig schöner Simpsons-Humor.
Absolut. Dann sieht man ja auch diese Rückblende. Mhm. Da kannst du vielleicht kurz drauf eingehen, was man in dieser Rückblende alles sieht.
Also, die Rückblende ist komplett wild. Die ist unterlegt mit The Entertainer, so eine ganz bekannte Melodie. Und dann wird ihm erst die Kamera geklaut, als er ein Bild machen will. Dann wird ihm von einem Polizisten der Koffer geklaut. Und prinzipiell wird ihm alles geklaut. Das Portemonnaie, der Hotdog von der Taube. Und so der größte Höhepunkt seines Leids ist dann, dass Woody Allen ihm noch den Müll auf den Kopf wirft aus so einem klassischen New Yorker Haus.
Kurz bevor er von einem Zuhälter gejagt wird.
Weil er dann aus diesem Müllberg so die Banane wegschnippt und trifft den Zuhälter.
Ja, und das ist, deswegen hat er eine wahnsinnige Abneigung gegen New York. Und sie überreden ihn dann aber, dass er das macht, weil sie irgendwie $9 kostet die Fahrt oder $8, haben so ein Magazin mit dem Bus nach New York und schmeißt er seinen Geldbeutel ins Feuer, sagt, das klaut mir keiner, das klaut mir niemand mehr.
Ich habe noch einen Fact zu diesem Sparangebot, weil das ist leider ein bisschen irre. Es ist ja dieses Sparangebot, ein Fahren nach New York für nur $9. Mhm. Und der Gag war eigentlich, also beziehungsweise die einzige Intention war, einen Preis zu nehmen, der lächerlich niedrig ist, als Motivation, dass sie da hinfahren. Aber vom Design her ist das so, dass du die 9 hast und dahinter die 2 Türme des World Trade Centers, die zusammen eine 11 ergeben könnten. Und es gibt immer noch Verschwörungstheoretiker-Seiten, die glauben, die Simpsons-Macher wussten was vom Anschlag am 11. September.
Nee. Ach komm.
Ich habe heute für Social Media, suche ich immer ein bisschen Bilder raus, und ich habe nach Bildern geguckt, und dann habe ich irgendwann dieses Bild gesehen von dem Prospekt und war so, ach, das ist ja interessant, und habe auf die Domain geguckt, bevor ich draufgeklickt habe. Und das war, also ich sag mal, da waren schon sehr viele Aluhut-Begriffe in der Domain drin. Da bin ich dann auch gar nicht weiter drauf, weil ich gedacht, oh.
QAnon.
Ja, so ne, Zionisten und der ganze auch antijüdische Verschwörungstheoretiker-Kram oder was. Da klicke ich doch vielleicht mal nicht drauf. Und das ist wirklich, es geht ja viel ums World Trade Center, und das ist auch ein Thema. Dazu haben sich die Macher geäußert, und auch zu 1-2 Gags, weil ja die Folge in ihrer Fassung auch bis 2006 nicht mehr lief dann. Also 2001. Stimmt,
die waren natürlich ewig weg, so wie ja vieles aus dem Fernsehen verbannt wurde, genau. Oder vieles aus dem Kino. Wurde viel umgeschnitten. Ich weiß, Spider-Man hat damals eine Kürzung bekommen.
Ja.
Der Original mit Tobey Maguire hatte noch einen Trailer am Anfang, wo er ein Spinnennetz zwischen den Türmen gespannt hatte und ein Helikopter drin sich verfängt.
Genau, und ja, in der Folge sind auch ein paar Szenen dann halt erst rausgeschnitten worden. Mittlerweile sieht man die wieder in der ganz normalen Fassung.
Finde ich auch okay.
Ja.
Man kann ja nicht so tun, als wäre es WTC nie da gewesen.
Genau. Aber was ich da, auch wenn wir auf den Gag vielleicht noch kommen, aber weil wir es gerade haben, und dann würde ich das Thema auch einfach wieder abhaken wollen und zu der Folge zurückkehren. Es gibt ja diesen Moment, wo sich die 2 Leute in den Türmen so gegenseitig anbrüllen.
Ja.
Und da sagt dann einer, ja, ich wusste schon immer, in Turm 1 wohnen die ganzen Idioten. Und dafür hat sich Bill Oakley im Nachhinein noch entschuldigt. Weil, ne, wegen Anschlag und so, wo ich mir aber denke so, ja, aber es ist doch klar, dass das nicht, also ne, in Hindsight ist der Kommentar nicht angebracht, aber das war ein sehr emotionales Thema, und da wurden viele Entschuldigungen für ausgeführt. Das wurde lange nicht gezeigt. Mittlerweile ist tatsächlich aber auch ein Standbild, sag ich mal, also so ein Teil des Films im September 11 Memorial Museum drin, was sie da irgendwie zu beigetragen haben.
Okay. Ja, ich war da ja. Ich überlege gerade, ob ich das gesehen habe.
Ach, krass.
Ich war in dem Memorial. Ja, es gibt nämlich noch einen großen Raum, wo ganz viel so Popkulturbezüge. Es gibt einen Raum, die Welt vor 9-11, und dann.
Ja, ist die Frage, wann du da warst, weil das wurde erst 2019 den da hinzugefügt.
Ah, ich wurde 2018 war ich
da. Ja, siehst du. Also.
Siehste. Dann kann es ja nicht sein.
Nee.
Das kann ja nicht sein. Dö. Entschuldigung.
Aber ja, den gut. Exkurs abschließend sind wir dann in der Busfahrt eigentlich.
Genau, die Busfahrt, wo Homer seine Beine nicht fühlt, weil der große, lange Mann, den wir schon mal irgendwann gesehen haben,
ja,
hinter ihm sitzt und seine Beine durchstreckt. Und man sagt auch noch so, ja, hätten wir mal lieber $1 mehr bezahlt, dann hätten wir die Busfahrt mit Klo bekommen. Und warum sind wir auch 2-mal in Atlanta umgestiegen? Kleiner, schöner Nebensatz.
Den liebe ich auch sehr, dieses 2-mal in Atlanta umsteigen. Und ich mir denke, in Georgia, ja, klar. Es spielt halt wieder so wunderschön auf diese Ortsungebundenheit, die Springfield hat, an.
Hm. Nun gut. Und dann ist man aber in New York.
Mhm.
Und man entscheidet sich dazu, sich aufzuteilen. Und sich am Ende des Tages wiederzutreffen im Central Park. Homer soll sich um sein Auto kümmern, und die Family soll ein bisschen Sightseeing machen. Das ist so die Sache. Weil das Auto steht vorm World Trade Center. Auch wirklich, wo so kein Auto der Welt eine Sekunde vorm World Trade Center stehen dürfte. Da steht es einfach und steht da über Wochen.
Mit dieser Parkkralle fixiert.
Mit dieser scheiß Parkkralle, Alter. Genau. Und dann geht's ans Eingemachte.
Genau.
Dann sehen wir 2 Storyplots, und die könnten unterschiedlicher und tragischer nicht sein.
Das stimmt. Also wir sehen ja es ist ganz viel los im Teil Bart, Lisa, Marge.
Mhm.
Und der Homer-Plot ist ja relativ geradlinig. Da passiert ja eigentlich nicht so viel. Weil sein Problem ist halt, er ruft dann bei dieser Hotline an, nachdem er erst versucht, die Parkkralle abzunagen. Ruft da an und kriegt halt gesagt, ja, zwischen 9 und 16 Uhr oder 9 und 17 Uhr wird dann jemand vorbeikommen und die Parkkralle entfernen. Und Humor hat natürlich ab einem gewissen Punkt Hunger. Und ab dem Punkt fängt so, finde ich, so das... Also ich, das ist irgendwie so das, wo, was am meisten referenziert wurde, auch wenn es gar nicht mal der beste Gag ist. Weil Humor natürlich Bock auf Essen hat, aber nicht sich weit genug vom Auto entfernen kann, um eine Pizza zu bekommen. Und das Einzige, was sich ihm dann anbietet, ist ein Klafkalasch-Stand, der da rumfährt.
Ja. Mit so einem kleinen, komischen, was ist das, Rumäne? Ich weiß es nicht.
Ja, so osteuropäisch auf jeden Fall.
Ja, und der sagt, er hat nur Klafkalasch.
Das ist, also wirklich, der hat ja vielleicht drei Sätze, aber die sind so witzig, weil der halt auch einfach immer nur so One-Liner raushaut. Nix Pizza, nur Klafkalasch. Nix Bäsche, nur Stiel. Und also allein, wie man auf die Idee kommt, sondern, also das hat ja mehr oder minder keine Grundlage, das Ding. Das gibt's nicht. Mhm. Ich habe auch heute sehr geguckt, ob es da irgendwie Rezepte zu gibt. Wir haben ja auch das inoffizielle Kochbuch geschenkt bekommen. Da ist es auch leider nicht drin.
Okay, krass.
Es gibt nur ein deutsches Rezeptvideo auf YouTube, was mich nicht so überzeugt hat, um es einfach mal so zu sagen. Kriegt dann diesen Stiel, was so ein bisschen aussieht wie verdorbenes Kebabfleisch. Isst, findet es ganz fürchterlich. Isst es natürlich trotzdem komplett und leckt dann noch so den Stiel ab. Und braucht dann was, um den Geschmack loszuwerden. Und bekommt dann die Option Krabbensaft oder Mineralwasser. Im Original ist es übrigens kein Mineralwasser, sondern Powerade. Und Humor ist mega angewidert und entscheidet sich natürlich für den Krabbensaft.
Ja, obwohl er auch viel zu viel trinkt.
Ja, yeah, also das ist ja wirklich auch so ein Szenenwechsel von der ersten Dose zu 10. Und was ja dann zum zweiten Problem führt, dass er halt auf Toilette muss. Und zwar sehr dringend. Mhm.
Sehr, sehr dringend. Und dadurch, dass er wird erstmal in Turm 1 geschickt, glaube ich. Ne? Dabei tritt er noch einer Frau auf die Füße. Sie sagt, was ein unhöflicher Kerl. Und ich hoffe, dass mir auch die Augen aussticht.
Das ist so explizit aus dem Nichts. Das finde ich nur krass.
Dann drängelt er sich an der Strecke links vorbei. Ist auch so geil. Diese dumme, also das ist dann halt auch einfach so, ich weiß gar nicht, dass es so Drei Stooges-mäßig doof wird, dass die Toilette ja nur oben links im Turm ist.
Ja.
Und dass die dann aber defekt ist, sondern gehen sie in den anderen Turm. Und dann geht er in den anderen Turm und steht dann auch am Fenster. Also ich finde es so geil, wie frech sich diese Folge alles so zurechtbiegt. Das finde ich sehr, sehr, sehr witzig. Als gäbe es im World Trade Center ein Klo.
Ja.
Das finde ich einfach nur ein fantastisches Detail. Naja. Und natürlich, während er dann da ist und oben aus dem Fenster guckt, während er gerade pinkelt, sieht er, dass der Officer gekommen ist, der eigentlich hätte kommen sollen, nämlich den ruft er auch, der ist Steve Robowski. Auch ein schöner Gag im Übrigen, dass anscheinend alle Polizeioffiziere, dass so viele Menschen Steve heißen, dass nur der Nachname geändert werden muss in der Telefonansage. Und Steve Robowski kommt dann vorbei. Er trifft ihn natürlich nicht und verhängt nochmal eine Extrastrafe von on top $250. Ja. Wegen, keine Ahnung. Ich weiß
nicht. War nicht da zur Krallenentfernung.
Ja, und er hat aber noch einen anderen Fachterminus noch für was anderes. Naja. Und das lässt ihn dann halt komplett durchdrehen, worauf er den legendären Satz sagt: Ich will eben aus dieser Stadt raus, auch wenn ich dabei umkomme.
Ja. Also er fährt praktisch dann mehr oder minder trotz Kralle los. Und parallel ist halt bei den anderen noch relativ viel passiert. Ich weiß gar nicht, was da so die Momente waren, die du am schönsten findest.
Also ich habe so ein paar rausgeschrieben. Mhm. Es gibt erstmal, also der erste ist einer der bösesten Momente der Folge. Gerade aus heutiger Sicht nochmal mit den Zusatzjahren. Und zwar, wenn sie auf der Freiheitsstatue sind.
Oh ja.
Und das Schiff mit den Immigranten, mit den Flüchtlingen kommt.
Mhm.
Und er einfach, Bart einfach runterruft: Geht weg, unser Land ist überfüllt. Und dann sagt, ihr habt gehört, was die alte Lady gesagt hat. Wir probieren es in Kanada. Das ist so, wow.
Das ist wirklich bitterböse.
Das ist so eine bitterböse Szene. Aber ich musste leider auch so laut in mich reinlassen, lachen. Weil alles passiert, also sie haben ja eigentlich eine gute Zeit, die Simpsons, ne? Aber dann auch so diese U-Bahn-Szene, so, nein, du kannst den Brief ja an mich schicken, so, okay, dann gebe ich dir meine Adresse, schick den Brief an Jesus, wohne auf dem Pentagon. Also da, ja.
Auch wie Bart ja. dann versucht, dieses Geld abzuziehen und bettelt von wegen, ja, ich wurde leider ohne Geschmacksnerven geboren und leckt an der U-Bahn-Stange. Und also ich kann nicht für New Yorker U-Bahn-Stangen sprechen, aber U-Bahn-Stangen im Generellen sind dann auch so eklig, dass selbst er das nicht verheimlichen kann. Und dann sagt er, okay, das muss ich nochmal versuchen.
Absolut. Also es ist eine absolut ekelhafte Szene.
Ja.
Gilt aber für alle, wie du richtig sagst, für alle U-Bahn-Stationen und für alle U-Bahn-Stangen.
Das ist ein globales Problem.
Ja. Was gibt's noch so für Szenen, Lukas? Mach mal weiter.
Also ich muss sagen, was ich einen extrem guten Gag finde, und ich, Marge hat so ein, zwei Nebensätze, die ich unfassbar witzig finde. Einer davon ist, wo sie von Little Italy nach Chinatown laufen und sie dann in Chinatown steht und sagt, ja, das gibt es nur in New York. Ja. Es gibt gefühlt in jeder Stadt über 10.000 Einwohner in den USA in Chinatown. Das total geil. Ja. Und dass sie Chinatown dann noch nutzen für diesen wirklich auch relativ bösen Kaninchen-Gag, wo sie da an, der, ja, an dem Schlachthaus stimmt, stehen.
Den hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, ja.
Sind die Kaninchen tot? Nein, die schlafen nur. Mit dem Inneren nach außen.
Und den Kopf nach unten.
Genau.
Ja. Oh. Und sie hat auch noch diesen anderen tollen, dummen Satz, wo sich die Schuhe anguckt. Ja. So was Dummes, leider habe ich schon ein paar Schuhe.
Diese Schuhszene ist auch wirklich, also Lisa hat da ja dann auch nochmal irgendwie so, ja, ich weiß, dass die aus Tierhaut gemacht sind, aber boah, sehen die gut aus.
Ja.
Das, also, die haben, gerade Lisa und Marge, die ja sonst nicht so die krassesten Gags haben, haben da wirklich schöne Szenen.
Absolut, das stimmt. Aber es ist auch alles, es ist halt auch so schön konträr, ne? Man hat so schön konträr geschrieben. Man hat natürlich den völlig verzweifelten, wütenden, auf alles hassenden Humor. Und man hat natürlich diese Familie, die eigentlich irgendwie so für sich eine gute Zeit hat. So. Also, ja. Ich meine, dann, ne, kommt ja noch die komplette Mad Magazine-Geschichte. Und ich kann mit diesem Teil sehr, sehr gut relaten, weil ich ja auch in New York war und weil man halt auch sowas hat, dass man halt irgendwo vorbeiläuft und auf einmal steht da halt wirklich irgendwie so der Name von irgendeinem bekannten Magazin und weiß, okay, krass, das ist jetzt einfach hier in dem Gebäude oder so. Oder krass, jetzt hier ist sowas super Schönes und auch das Touri-Programm in New York macht ja einfach so ultra viel Spaß,
ja.
Wenn man das erste Mal da ist. So. Und deswegen, ich, also gerade jetzt mit meiner New York-Reise von vor 3 Jahren im Hinterkopf, kann ich das alles irgendwie noch so ein bisschen besser nachvollziehen. Auch diese Roughness, die trotzdem auch immer wieder so ein bisschen kritisiert wird. Ich bin ja auch ins Taxi gestiegen und habe gedacht so, oh Mann, ey, ich bin jetzt hier so, vielleicht hat er auch so Lust, dass so jemand vom anderen Ende der Welt in sein Taxi steigt und hat Lust, sich zu unterhalten. Und er war so, nee. Und hat die Musik noch lauter gemacht, als ich ihm eine Frage gestellt habe. Und das war halt alles so. Und dann hat er mich nur rausgeschmissen und ich habe ihm dann einfach irgendwie Geld in die Hand gedrückt. Und er hat dann so, und statt dass er einfach sagt, so danke fürs Trinken, sagt er einfach nur, und ist weggefahren. Also so habe ich New York halt auch kennengelernt. Und habe New York, also ich kam an und hatte die erste halbe Stunde gedacht, hoffentlich wird das nicht so ein Humor-Trip.
Ja.
Hatte dann aber die restlichen 4 Tage eher einen Lisa-Maggie-Bar-Trip.
Was ich dir auch von Herzen gönne. Den Humor-Trip will niemand.
Nee, den will keiner, aber ja, und das ist irgendwie, deswegen mag ich diese, also aber relate ich mit diesem ganzen Rumlaufen und diesem ganzen Gucken und Machen und Tun, was man in New York wirklich machen kann. Man kommt ja in dieser Stadt an und läuft einfach rum und dann, also, ne, gerade wenn man sich mit dieser Stadt schon mal irgendwann popkulturell beschäftigt hat und sowas, kommst du ja vom einen Moment in den anderen. Sagst du, ach, guck mal, hier wurde Kevin allein zu Hause gedreht, hier wurde das gemacht, hier wurde das gemacht, hier habe ich den Film gesehen, hier wurde das bei Independence Day zerstört, also so bist du ja die ganze Zeit nur so dadurch. Das macht halt irgendwie diese Stadt auch so spannend. Und das ist ja aber nicht nur für uns als Europäer so, sondern es ist ja auch anscheinend landesintern so, weil diese Folge greift das ja auf, dass Leute, die halt einfach vom Land kommen oder halt jetzt aus Springfield in dem Fall, dass die halt einfach so in dieser Stadt ankommen und sind so, oh, krass, guck mal.
Ja. Allein schon mit diesem Eingangsstatement, wie war das? Da kommt man sich vor wie ein Niemand, weil diese Stadt so, also auch ein March-Satz, so überragend groß ist und irgendwie, also dabei wirklich die krassesten Sachen sind, dann natürlich auch am Ende das Broadway-Musical Checking In. Also
das Betty Ford Clinic Musical. I'm checking in. He's checking in.
Das ist halt so fucking
catchy. No more pills and alcohol. Großartig.
Hat aber auch, also verdienterweise, einen Emmy und einen Annie Award gewonnen.
Ach, wirklich?
Ja. Okay. Stark. Und scheiße, jetzt den Namen hatte ich mir nicht rausgesucht. Kina oder Kila hieß der Writer für diesen Song. Und der ist, tatsächlich, das war so diese Situation, 2 Stunden eingeschlossen und das Ding war fertig. Die haben nur noch ganz minimal an dem Teil gedreht, aber sonst war der Song durch.
Geil, sowas liebe ich immer, ey.
Und es gibt halt in dieser Broadway-Musical-Szene gibt es einen Moment, also 2 Momente, eine Szene, die ich wirklich krass witzig finde. Und zwar, wenn sie auf dieses Zuschauerding gehen und du siehst, wie sie so alle da sitzen. Und Bart sagt so, ja, wenn ich groß bin, will ich auch mal in die Betty Ford Klinik. Und Marge nur reagiert mit, ja, dann fangen wir besser an zu sparen.
Denn das ist teuer da. Ja.
Und halt, also wirklich auch dann begleitet dadurch, dass hinter Marge die ganze Zeit die Frau versucht, an ihren großen blauen Haaren vorbeizugucken. Und du immer siehst, wie sie so im hinteren Frame mal links ist, dann mal wieder ein bisschen mehr in der Mitte, dann mal versucht, rechts rum zu gucken. Das finde ich so geil, weil es einfach nur so ein sweetes, kleines Detail ist.
Voll.
Aber, absolut. Ja, also die Musical-Szene finde ich grandios.
Die Musical-Szene ist großartig. Kickin' It ist mega. Wir hatten es vorhin schon erwähnt, deswegen auch nur noch mal ganz kurz. Natürlich, die Mad Magazine-Szene darf nicht vernachlässigt werden, beziehungsweise das ist wirklich für mich einer der ganz, ganz goldenen Momente. Das Auftauchen von Alfred E. Neumann, beziehungsweise Bart, der da reingeht. Und es ist ja auch so, dass wenn man sich irgendwie die große Magie wirft, stand ich schon in meinem Leben irgendwie dann, weil man dann mal die Möglichkeit hatte, okay, du gehst jetzt bei MTV rein.
Mhm.
Ja, und dann, gut, das war natürlich dann auch 2018, da war nicht mehr so viel bei MTV mit MTV. Aber trotzdem ist man ja so, ja, aber ich gehe trotzdem zu MTV.
Ja.
Also das ist so vielleicht jetzt nicht mehr relevant, aber das war mal der popkulturell wichtigste Musiksender der Welt. So.
Mhm.
Und da ist so viel passiert und jetzt bist du selber hier und sowas. Dann gehst du rein, merkst du eher, alles ist ja trocken und ne, so.
Ja.
Und diese Momente, so dass du irgendwo reinkommst und ein bisschen denkst, so, okay, jetzt komme ich in die heiligen Hallen von, und wie es erstmal bei Nintendo war, beim Bewerbungsgespräch, dann bist du so in der Foyer, da steht halt Nintendo und bist so, krass, hier ist der Schriftzug. Aber so halt, ne? Und das ist da ja auch so, dieses so, yo, da kommt halt rein und dann denkt man halt so, okay, ist halt wie immer so, die Magie ist das, was die aufs Papier bringen, aber der krasse Knall hat das Business.
Mhm.
Und das dann zu brechen mit diesem so, so, dass die Tür aufgeht und Alfred E. Neumann guckt raus und sagt dieser Frau, sie soll ihm ein doppelgeschnackeltes Roastbeef-Sandwich bringen und noch irgendwelche anderen Sachen, ob die Sachen schon fertig sind. Im Hintergrund sehen wir die ganze Zeit irgendwelche Figuren aus dem Mad-Universum wie Spy and Spy und so weiter und so fort. Das ist schon geil, so. Das ist schon eine gute Szene, die ist sehr, sehr, sehr schön und, wie anfangs auch schon erwähnt, dieser, ist das hier das Mad Magazine, weil halt natürlich groß hinter ihr Mad steht und sie sagt, nein, wir heißen Mademoiselle, wir kaufen unser Logo auf Raten. Guter Gag. ist auf jeden Fall alles, das ist einfach eine großartige Szene und gehört ganz klar zu meinen Favoriten in der Folge.
Jo. Gehe ich absolut mit. Ich glaube, also tatsächlich passiert dann, ne, diese Schuhszene passiert noch. Das ist alles, wie gesagt, immer im Wechsel mit Homer-Szenen geschnitten. Wir haben es jetzt anders aufgelöst. Aber Homer fährt dann bekrallt sozusagen mit diesem Wagen durch New York, was natürlich eine mega gute Idee ist. Ich finde den Moment sehr schön, wenn er rausfährt, bevor er seine Familie abholt und der Taxifahrer ihm irgendwie zuruft, hier bist du eigentlich irre, und dann siehst du, wie die Kamera so ein bisschen weitergeht und dass in dem Taxifahrer, also in dem Taxi noch so ein halber Fahrradfahrer mit drin hängt, der ihn dann auch beleidigt. Der ihn auch
anpöbelt.
Das finde ich, also den finde ich nochmal richtig stark.
Der ist sehr gut, ja.
Ja, und dann sammelt er eigentlich die Familie ein, wie verabredet. Und fährt raus aus New York.
Naja, er macht ja noch den Dings ab.
Oh, stimmt.
Macht ja noch die Kralle ab.
Ja, die Presslufthammer-Szene.
Wo den Typ noch so ein blöder, keine Ahnung, Looney Tunes-Gag so, der Boss hat gesagt, du bist entlassen. Ja. Was, den schnapp ich mir. Dann nimmt er halt diesen Presslufthammer. Und er macht ja auch mit seinem Verhalten alles schlimmer.
Ja.
Also er ist ja, ich meine, er gibt ja die ganze Zeit New York die Schuld, aber er ist ja der Verrückte in dem Fall. Er ist der, der sein Auto komplett kaputt macht, so. Er ist der Wahnsinnige, der durch diese Stadt fährt. Und er wird unter alle Hupen halt, er macht, ich bin auch sauer, jawohl. Und dann macht er mit dem Presslufthammer mal Meter dann halt die Kralle darunter und alle jubeln und sagt dann vielen Dank, dass ihr das erlaubt habt. Und dann fällt noch so ein cartoonartiger Schuss. Piu!
Ja.
an so einem Schild, das sich dann so dreht und dann springt er schnell in sein Auto und hu! Und ja, dann sammelt er die Familie ein und dann kollidieren halt diese zwei Welten, die wir die ganze Zeit sehen. Wir sehen diese Harmonie, Marge und die Kinder in der Kutsche im Central Park und Huma, der einfach nur noch völlig genervt und völlig drüber, wie ein Irrer. Ja,
so Road Rage-mäßig einfach durch diesen
Road Rage-mäßig in den Park fährt, irgendwie über einen Basketballplatz drüber und fast noch Leute dabei umbringt. Und so clasht es dann eine halbe Verfolgungsjagd, die völlig unnötig ist, weil der Kutschenfahrer überhaupt nichts Böses will. Ja. Und am Ende des Tages ist dann auch, ist es dann vorbei, beziehungsweise er stellt sich dann quer vor die Kutsche, die Kinder werden ausgelassen, der Kutschenfahrer sagt, empfehlen Sie mich weiter, mein Name ist Jimmy.
Und, ja, der ist so übertrieben freundlich auch.
Der immer noch so übertrieben freundlich ist, um einfach auch nochmal klar zu machen, alle in der Stadt sind cool, außer Huma. Ja. Und dann hauen sie ab und dann passiert diese wahnsinnig ekelhafte Szene.
Die finde ich wirklich schlimm.
Die ist wirklich einfach nur grauenvoll, wo sie halt dann hinter dem Mülllaster hinterherfahren. Die Familie ist total harmonisch, sitzt in diesem komplett kaputten Auto mit kaputten Scheiben. Das unten ist komplett, die Karosserie ist aufgerissen, die Motorhaube halb auf. Es gibt nichts mehr und dann fallen noch die ganze Zeit diese Müllsäcke ins Auto und nur Huma ins Gesicht, so mit irgendwelchen Bioabfällen und Spritzen und Pflastern und also wirklich der ekelhafteste Müll, den man sich vorstellen kann, der einfach nur vom Müllwagen die ganze Zeit runterfällt und Huma direkt in die Fresse dotzt, so. Und sie fragen, werden wir irgendwann wieder herfahren? Und er ist einfach nur so in seinem Shining-Modus und sagt so, mal sehen, während ihm halt irgendwie Spritzen und Pflaster ins Gesicht fallen. Und dann endet das Chaos in New York und die Folge ist vorbei und sie fahren gehen Sonnenuntergang, weil er sagt ja auch immer, es wird ja auch immer diese Sonne, wird ja immer so behandelt, als wäre es so ein Vampirfilm.
Ja.
Also, aber da kommen die Verrückten raus, wenn die Sonne untergeht, kommen die Verrückten raus und deswegen ist ihm ja ganz wichtig, vor Sonnenuntergang die Stadt zu verlassen. Genau.
Und du hast ja dann diese ikonische Brückenszene noch, wie sie da drüber wegfahren. Und ich find's geil, dass du es gesagt hast, weil ich fand die Mimik, die Huma im Auto hat, ist fast 1:1 die Mimik, die er in der Shining Persiflage im Treehouse of Horror hat. Das ist wirklich, das ist der Grad an Wahnsinn.
Und das war dann eine der wirklich ikonischen Folgen der Simpsons.
Ja.
Die Simpsons in New York, beziehungsweise Huma in New York. Macht immer noch wahnsinnig viel Spaß, hat keine Federn gelassen, ist wahnsinnig böse teilweise, wahnsinnig zynisch, wahnsinnig auf den Punkt. Ist eine zeitlose. Ich meine, es gibt ja viele, die Simpsons Innenfolgen oder sowas, ne, wo sie halt irgendwo nach Australien oder sonst was gibt's ja auch und so. Und natürlich hat man irgendwann das öfter gemacht, weil man gesagt hat, wir können nicht nur immer irgendwie in Springfield bleiben. Aber das ist doch schon noch einer der allerbesten aus dem Sektor, finde ich.
Die Simpsons sind woanders, gelingt denen da extrem gut.
Ja, voll. Und deswegen habe ich da nichts zu bemängeln.
Nee, auch überhaupt nicht. Also, das ist wirklich eine Folge, die ich immer noch komplett gut finde. Keine Längen, nicht, aber auch. Wir haben es ja gesagt, die fühlt sich noch länger an, da sind krass viele Gags drin, aber ich war auch nicht so erschlagen danach davon. Das war irgendwie schon genau richtig.
Ah, stimmt.
Ja, daher.
Ist nicht so also, in die Fresse klatschen. Keine Ahnung, es war einfach ein großer, großer Spaß.
Absolut, das kann ich so unterschreiben. Es ist dann natürlich die Frage, welchem Spaß widmen wir uns als nächstes?
So eine Idee, ein Wunsch?
Ich habe ein bisschen was rausgesucht, aber wenn du was hast, ist das natürlich auch schön.
Nö, gib mir mal deine Option.
Vielleicht die Knüppeltag-Folge, das Schlangennest.
Mhm.
Oder Huma der Weltraum hält, also wo Huma im Weltraum ist.
Ach komm, lass uns Huma der Weltraum
hält. Alles klar. Da haben wir doch, was so gefunden.
Das ist eine ikonische, tolle Folge.
Nee, auf die Folge, da freue ich mich aber auch drauf. Das ist auch eine sehr schöne Folge.
Das machen wir, der Weltraum hält. Kannst du den HörerInnen noch sagen, welche Staffel, welche Folge?
Gar kein Problem. Es ist Staffel 5, Folge 15. Und mit der vielleicht, weil wir jetzt ja eine Woche versetzt gesendet haben zu sonst, die kommt dann auch erst in 2 Wochen. Also wir bleiben jetzt bei diesem Rhythmus.
Ja, wir bleiben jetzt noch bei dem
Das heißt,
weil wir haben noch 3. Und wir werden auch, das kann man schon mal an dieser Stelle sagen, wir werden diese Staffel nur mit 8, normalerweise eine gute Staffel hat ja 9 Folgen, wie wir gelernt haben bei den gelben Leuten. Aber dadurch, dass die letzte Folge in die letzte Weihnachtswoche, in die Weihnachtswoche fällt, in die 8. Folge, macht es gar keinen Sinn zu sagen, naja, dann machen wir eine Weihnachtspause und dann noch eine Folge, sondern wir machen 8 Folgen und dann ist Feierabend. Genau. Und dann gucken wir mal, wann wir
Folge
4 Staffeln. Aber widmen aber jetzt, machen wir erstmal, wir machen es so, es heißt, bis zum 22. Dezember bleiben wir euch noch mit neuen Folgen erhalten.
Genau. Also, aber ich sag mal, dass wir zu Weihnachten aufhören, ist ja jetzt auch schon mal vorgekommen. Von daher kennt ihr. Und dann wird es doch auch ein schöner Abschluss, glaube ich.
So wird's.
Dann
schön, schön.
Ja. Ich bedanke mich für die schöne Folge, auch bei meinem Gast natürlich.
Danke, Lukas.
Das hast du echt gut gemacht. Durfte.
Also, ja, danke.
Vielleicht.
Ich sollte öfter podcasten.
Ja, das ist was du in Erwägung ziehen solltest. Wenn du möchtest, vielleicht auch in der nächsten Folge nochmal als Gast dabei. Da können wir ja nochmal reden, ob sich das vielleicht bei dir auch
zeitlich
ergibt.
Gerne.
Vielleicht ist das
Weltraum
ja was.
Weltraum bin ich ja auch drin.
Ja, ja. Auch viel mit der NASA gearbeitet und so.
Ja, ja.
Jetzt wird's einfach
mit der NASA gearbeitet.
Es war mir ein großes Fest. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, die HörerInnen hatten das auch. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Lukas, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Und dann verabschied doch mal die Leute. Ich habe gehört, du hast so einen Spruch.
Ach, stimmt, da war ja was. Haben Sie keine Albträume, schlafen Sie gut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.